Ihr Lieben, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Johannes 16, Johannes 16 und Verse 15 bis 13, eigentlich bis 11, dienen uns heute als Predigttext. Ich werde auch heute nicht den ganzen Text mit uns anschauen können, weil uns doch etliches, vieles hier an dieser Stelle mitgeteilt wird, auch über das Werk, das der Heilige Geist tut an der Welt und auch an der Gemeinde. Letzten Sonntag war ja Pfingsten, ein sehr bedeutender Tag für die Kirche, für die Gemeinde. Es war die Geburtsstunde der Gemeinde und wir haben uns daran erinnert und das Kommen des Heiligen Geistes, und deshalb denken wir auch besonders darüber nach, was das Werk eben dieser dritten Person der Dreieinigkeit ist und was Jesus selbst dazu sagt, als er seine Jünger doch ermutigen möchte. Hier in seiner Abschiedsrede kann man sagen, so im Johannes Kapitel 13 bis 16 fasst für uns die Abschiedsrede des Herrn Jesus zusammen an seine Jünger vor der Kreuzigung. So, ich möchte mit uns 5 bis 11 lesen. Lest doch einfach mit, wenn ihr eure Bibeln aufgeschlagen habt. Jesus sagt: Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Sondern weil ich das zu euch gesagt habe, hat Traurigkeit euer Herz erfüllt. Johannes 16, 5 bis 11. Vers 7, aber ich sage euch die Wahrheit. Interessant, dass Jesus das sagen muss. Ich sage euch die Wahrheit. Er sagt es wahrscheinlich deshalb, weil das so unglaublich ist, was er hier nun weitergibt an seine Jünger. Er sagt, es ist gut für euch, dass ich hingehe. Denn wenn ich nicht hingehe, dann kommt der Tröster, der Heilige Geist, nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er gekommen ist, wird er die Welt überführen von der Sünde und von Gerechtigkeit und von Gericht. Und jetzt sagt Jesus erklärend ab Vers 9, von der Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und von Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Sehr wichtig, grammatische Form der Vergangenheit. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet. Wir verneigen uns zum Gebet. Unser Heiland, es ist sehr, sehr bedeutend, was du hier deinen Jüngern mitteilen willst. Und wir verstehen es auch aus dem Textzusammenhang, dass es eine Ermutigung sein soll für die Jünger. Und natürlich ist es auch so, dass es eine Ermutigung für uns ist. Denn in einer gewissen Weise ist das, was du sagst, auch sehr, sehr bedeutend für uns. Leben 2000 Jahre später. Und genau darüber wollen wir heute nachdenken. Und unser Gebet ist es, dass du selbst uns dein Wort aufschließt. Danke, Herr Jesus. Anbetung sei dir. Amen. Ich möchte ganz kurz wiederholend etwas erwähnen, was wir schon letzten Sonntag gesagt haben. Jesus, sprechend hier über den Heiligen Geist, es ist bei weitem mehr, was er sagt, aber das ist der Textabschnitt, den wir uns gemeinsam vergegenwärtigen seit dem letzten Sonntag. Jesus tut das. Er spricht über diese Realität, über diese Wahrheit des Heiligen Geistes, um seine Jünger zu ermutigen. Es ist interessant auch, dass Jesus sagt, ich gehe zum Vater. Er sagt nicht, ich sterbe, ich werde sterben und deshalb werdet ihr mich nicht mehr sehen. Er sagt, ich gehe zum Vater. Und das setzt voraus, wenn wir den Textzusammenhang lesen, dass hier schon die Auferstehung des Herrn Jesus angedeutet wird. Er selbst tut es. Aber, und das ist doch interessant, dass Jesus es nie verheimlicht hat, was er tun wird, dass er ans Kreuz gehen wird, dass er zum Vater gehen wird. Er hat das nie verheimlicht. Wenn ich ein Lehrer wäre an der Stelle von Jesus, ein Meister, ein Rabbi, und ich hätte Jünger, ich hätte ihnen das nicht gesagt, weil ich genau wüsste, die würden dann weggehen oder die würden sagen, ach, was soll das, dass wir diesem Lehrer hier nachfolgen. Jesus hat das nie verleugnet. Und das ist interessant. Wenn wir uns die Evangelien anschauen, die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, stellen wir fest, dass insgesamt wir 15 Stellen haben, an denen Jesus zu seinen Jüngern das eben sagt, es ihnen verdeutlicht, dass er seinerzeit weggehen wird zum Vater. Und sie haben verstanden, es wird nicht irgendwann sein, wenn er 60 oder 80 sein wird, wenn sein Leben vorbei ist, sondern es wird bald sein. Und das Interessante ist auch, dass wenn wir zum Johannesbericht gehen, stellen wir fest, dass in seiner Abschiedsrede an seine Jünger, Kapitel 13 bis 16, Jesus insgesamt 7-mal genau das erwähnt, dass er geht. Und wir können uns vorstellen, wie die Jünger sich gefühlt haben. Und deshalb sagt Jesus, und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Die Jünger haben sich die Ohren zugehalten, haben gesagt, wir wollen nichts davon hören. Wir wollen nichts davon hören. Wir wollen lieber, dass du hier bleibst. Das ist der Textzusammenhang, den wir unbedingt beachten wollen. Und dann verstehen wir auch, dass diese Dinge, die Jesus sagt, im Zusammenhang des Heiligen Geistes, etwas Ermutigendes ist für die Jünger. Und ja, ich habe das schon erwähnt beim Lesen, es ist eigentlich fast widersprüchlich, was Jesus hier seinen Jüngern sagt. Also er sagt, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Wie kann das denn sein? Er ist doch ihr Lehrer. Er ist ihr Meister, sie haben 3 Jahre mit ihm gelebt, sie haben die Wunder gesehen, die Jesus getan hat, sie haben seiner Lehre zugehört. Sie waren seine Jünger, sie haben ihr Leben praktisch aufgegeben, zur Seite gestellt, um Jesus nachzufolgen. Und jetzt sagt Jesus, nicht nur einmal, sondern mehrere Mal, ich gehe weg. Und er sagt, aber dass ich weggehe, das wird gut für euch. Das Wort im Griechischen an dieser Stelle ist profitabel oder zu eurem Vorteil. Und deshalb muss der Jesus das unterstreichen. Ich sage euch die Wahrheit. Habt ihr euch je gefragt, warum Jesus das gesagt hat? Jesus hat immer die Wahrheit gesprochen. Das wussten die Jünger auch. Weil das so ausländisch klingt, was Jesus nun sagt, im Zusammenhang des Kommens des Heiligen Geistes. Er sagt, es wird gut für euch sein, wenn ich weggehe. Versteht das doch. So, es ist eine Ermutigung an die Jünger und genauso ist es eine Ermutigung an uns. Nun, Verse 8 bis 11, das sind die Verse, die wir gemeinsam seit dem letzten Sonntag uns anschauen, die sprechen davon, was das Wirken oder das Werk des Heiligen Geistes, der dann in einer besonderen Art und Weise kommt, sein wird, an der Welt. Und die Verse 12 bis 15 sprechen von dem Werk des Geistes an der Gemeinde. Auch das ist interessant. Zu diesem Zeitpunkt ist ja keine Rede von der Gemeinde, oder? Wann ist die Gemeinde entstanden? Viel später, als Jesus gekreuzigt, auferstanden, in Himmel gefahren worden ist. Dann, nach 10 Tagen am Pfingsten, ja, ist die Gemeinde erst geboren worden. So, Jesus spricht hier praktisch zukünftig von dem, was sein wird. Das Erste, was Jesus erwähnt im Zusammenhang, was das Werk des Heiligen Geistes an der Welt sein wird, ist, dass die Welt überführt wird vom Heiligen Geist von Sünde. Von Sünde, sagt Jesus, weil sie nicht an mich glauben. Überlegt einmal, ich möchte das noch einmal unterstreichen, was wir letzten Sonntag angesprochen haben. Warum werden Menschen, und das ist die klare Aussage der Heiligen Schrift, nicht, dass ich das gerne sage, warum werden Menschen in der Verdammnis landen? Ist das so, weil sie Mörder, Massenmörder sind? Ist das so, weil sie Lügner sind? Weil sie Menschen übervorteilen, weil sie hassen? Oder wird es deshalb sein, weil sie Jesus ablehnen und Jesus nicht als den anerkennen, der er wirklich ist, nämlich Gott, Gottes Sohn, der Messias? Und wir überlegen und schauen, was Jesus hier sagt, und wir verstehen, dass das Ablehnen Jesu, das ist eigentlich die, kann man das sagen, die Ursünde ist, ich würde mal sagen, Grundsünde ist, die dann so etwas wie eine Basis bildet für das weitere Leben der Menschen, die sich dann Sünden anhäufen durch Betrügerei, was immer, ja, oder Mord. Aber diese Grundsünde ist eben, dass man Jesus ablehnt, dass man ihm nicht die Ehre gibt, die ihm als Gott zusteht. Und darauf weist Jesus eben selber hin. Und selbst, ihr Lieben, und das, es widerstrebt mir das fast zu sagen, schwer, es fällt mir schwer. Selbst die sogenannten Gutmenschen, sagt euch das was, wenn ich von Gutmenschen spreche? Die ehrlich sind, gibt es. Wir haben sehr gute Nachbarn, hervorragende Nachbarn, vorbildhafte Nachbarn. Familien sind gut, die benehmen sich normal, das sind keine schlechten Menschen, das sind die Gutmenschen. Zu sehen, dass eben für sie genau das Gleiche gilt, das ist doch Realität auch für sie, wenn sie Jesus Christus nicht als den anerkennen, der wirklich ist Gottes Sohn, und sich vor ihm beugen, wird sie genau das gleiche Schicksal treffen wie einen Massenmörder. Das ist der Hinweis der Heiligen Schrift, den wir nicht übersehen dürfen, und wir tun es auch nicht. Ich glaube, wir wissen darum. So, wir stellen also fest, die Grundsünde, wenn ich das mal so sagen darf, des natürlichen Menschen ist die Ablehnung des Herrn Jesus. Und alle anderen Sünden, die der Mensch sich anhäuft, hat seinen Ursprung eben in der Ablehnung des Herrn Jesus, weil Jesus doch ganz klar darüber sagt, wie das Leben gelebt werden muss. Und wenn, selbst wenn solche, die sich als Christen bezeichnen und sagen, ich glaube an den Herrn Jesus, aber ihr Leben eine ganz andere Sprache spricht. Wir erinnern uns an diese Begebenheit in Matthäus 7, 22, 23, und da an dieser Stelle spricht Jesus genau von diesen Menschen, die ganz genau sagen, wir glauben an dich, aber die, und die nicht nur irgendwie glauben, ich werde gleich das vorlesen, sondern gewaltig geglaubt haben. Und Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Jesus sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen Wunder getan, viele Wunder getan. Ich habe noch keine Wunder getan. Ich habe keine Dämonen ausgetrieben. So, die haben bei weitem mehr getan als ich. Dann werde ich zu ihnen sagen, ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir. Ihr mit eurem gesetzlosen Treiben. Das sind Menschen, die schon sagen, dass sie Jesus kennen, dass sie für Gott leben, aber nie diese persönliche Beziehung zu Jesus hatten, nie ihr Leben richtig Jesus anvertraut haben. Und das ist wichtig, dass wir das tun. Und das Interessante ist, und ich will das ganz kurz einfügen, ich habe das gar nicht in meinen Notizen hier, aber das ist mir heute Morgen in den Sinn gekommen, als ich mich für die Predigt vorbereitet habe. Erinnert ihr euch an die zwei Gesetzlosen, zwei Räuber, die neben Jesus gekreuzigt worden sind? Der eine an der linken, der andere an der rechten. So, der eine hat Jesus verspottet, wollte von Jesus nichts wissen, der andere hat ihm ermahnt. Und dann hat er zu Jesus gesagt, gedenke meiner. Was hat er für Jesus alles tun können am Kreuz? Ist er zur Sonntagsschule gegangen? Nein. Er hat keine Zeit dafür gehabt. Er war am Kreuz, der war am Sterben. Hat er Bibelverse auswendig gelernt? Auch nicht. So, wenn er im Himmel angekommen ist, und sagen wir mal, wird ja gesagt, Petrus ihm begegnet und sagt, warum soll ich dich denn hier reinlassen? Du hast weder im Chor gesungen, noch warst du wirklich ein guter Mensch, deshalb haben sie dich doch gekreuzigt. Du warst wahrscheinlich ein Lügner, ein Mörder, warum soll ich dich denn reinlassen? Was hätte der, was denkt ihr, was hätte sagen können, dieser Räuber? Er hätte gesagt, sagen was?
Der Mann, der in der Mitte hing.
Ich kann kommen. Er hat gesagt, ich kann kommen. Jesus hat gesagt, ich kann kommen. So, was immer uns irgendjemand sagt, das müssen wir auf die Waage stellen. Aber wenn Jesus sagt, du kannst kommen, dann können wir. Dann können wir seinem Wort vertrauen. Das ist erstaunlich. Und das kommt mir immer wieder in den Sinn. Ja, gut, wir müssen richtig leben. Wir müssen ehrlich sein. Wir müssen andere lieben. Und nicht nur mit irgendeiner Liebe. Das Wort, was gebraucht wird, ist im Zusammenhang der Liebe, die wir untereinander haben, als Christen in der Familie haben sollen, ist Agape. Das ist eine besondere Liebe, das ist eine göttliche Liebe, die wir aus uns heraus nicht produzieren können. Okay, wo bin ich stehen geblieben? Ah ja, wir kommen zum zweiten Werk des Heiligen Geistes, auf das uns der Herr Jesus im Zusammenhang des Kommens dieses Trösters hinweisen will. Er sagt von Gerechtigkeit aber, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. So, er sagt, der Heilige Geist wird die Welt überführen, oder das Wort kann gebraucht werden, auch überzeugen von der Gerechtigkeit. Und dann erklärt Jesus von der Gerechtigkeit aber, weil ich zu meinem Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht. Und wir fragen uns, Herr, was bedeutet das denn? Ich möchte uns auf etwas aufmerksam machen. Vielleicht ist euch das auch beim Lesen aufgefallen. Es ist interessant, dass Jesus nicht sagt, dass der Heilige Geist die Welt von der Ungerechtigkeit überzeugen wird oder überführen wird. Er sagt von der Gerechtigkeit. Ich versuche das einmal zu erklären, warum hier heißt von Gerechtigkeit und nicht von Ungerechtigkeit. Schaut einmal, wenn ein Mensch in der Finsternis sitzt, in der Dunkelheit sitzt, braucht er nicht, dass jemand ihm von der Dunkelheit predigt. Was nutzt es? Es nutzt gar nichts. Es nutzt dem Menschen gar nichts, wenn wir sagen, die Welt ist verdorben, die Welt ist schlecht und so weiter und so weiter und so weiter. Normalerweise fühlen sie sich wohl in der Welt, sitzend in der Dunkelheit. Das ist ihr Element. Der natürliche Mensch, das ist sein Element, die Finsternis. So was dieser Mensch muss nicht hören, dass die Welt schlecht ist. Dieser Mensch muss vom Licht hören, dass es ein Entkommen gibt aus dieser Dunkelheit. Und deshalb, wenn wir Zeugnis weitergeben von einem Menschen, der zur Gemeinde nicht geht, Jesus nicht kennt, von Jesus erzählen, genau das tun wir. Wir zeigen nicht auf die Welt mit dem Finger, sondern wir sagen, in Jesus haben wir die Antwort. Und in Jesus haben wir die Antwort für alle unsere Lebensfragen, die es gibt. Und besonders, wenn es um die Korruptheit, die Schlechtigkeit geht, der Welt, in der wir doch uns immer noch befinden. Und zum anderen, wenn ein Mensch weiß, sitzend in der Finsternis, dass die Welt schlecht und korrupt ist, und die meisten wissen das wahrscheinlich auch, die schauen sich an, was passiert, und die denken, die Welt steht doch auf dem Kopf. Ja, der muss das nicht mehr hören. Was er hören muss, ist, dass die Antwort Jesus Christus ist. Letzte Woche, und vielleicht passt das so ein bisschen als Illustration zu dem, was ich eben sagte, letzte Woche habe ich einen Kommentar gelesen oder Interview gelesen, das war ein Interview, mit dem Professor der Mathematik John Lennox. Ich habe es letzten Mittwoch schon gesagt, es ist sehr interessant. Der ist gerade 82 geworden, schon ein älterer Herr, hat dann auf Oxford Mathematik unterrichtet für die längste Zeit. Und dieser John Lennox ist auch ein wunderbarer Christ, ein Apologet. So seine Debatten kann man hören auf Internet, und es lohnt sich, das anzuhören, weil er eine sehr feine Art hat, mit den Menschen zu debattieren. Es artet nicht aus in ein Geschrei oder was, er kann das wunderbar ausformulieren. Und manche Menschen, die haben diese Gabe, die können komplizierte geistliche Wahrheiten so schlicht weitergeben, dass selbst ich verstehen kann. Wie auch immer. John Lennox, als er noch unterrichtet hat, ich denke, er ist schon im Ruhestand, 82 Jahre, als er auf dieser Uni in Oxford unterrichtet hat, er hat die Woche über unterrichtet, und dann ist er am Wochenende ist er dann nach Osteuropa gereist und damals war Ostdeutschland noch da, so lange ist schon das zurück, 80er Jahre, ja, 70er Jahre, weil die Gemeinden, die es dort gab, ihn eingeladen haben. Und so ist er in die DDR, damalige DDR, gereist, hat in den Gemeinden dort gedient. In der Ukraine hat er auch gedient, in Ungarn. Und interessanterweise hat man ihn immer wieder reingelassen. Es war nicht so einfach reinzukommen. Aber er war ein renommierter, ein bekannter und geschätzter Akademiker. Und er, ja, man hat ihn eingeladen und die Grenzbeamten kannten ihn schon, die haben ihn dann auch reingelassen. Aber er sagte auch, ich wurde deshalb immer wieder reingelassen in diese Ost, ja, diese Länder hinter dem eisernen Vorhang. Deshalb reingelassen, weil ich nicht den Kommunismus verurteilt habe oder schlecht über den Kommunismus gesprochen habe. Er sagt, das ist doch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe war es, Jesus zu präsentieren, von Jesus zu predigen, die Herrlichkeit Jesu studierend die Schrift den Gläubigen irgendwie noch einmal zu unterstreichen, dass sie ermutigt werden. Und deshalb hat man ihn noch reingelassen. Er sagt, ja, ich weiß, die haben mich abgehört. Er sagt, selbst wenn ich nachts geschlafen habe, sagt er, hat das Telefon so ein ganz komisches Geräusch gemacht und sagt er, ich konnte nicht schlafen. Dann ist er zum Telefon gegangen, hat gesagt, ihr Lieben, ich rede nicht im Schlaf. So, ihr braucht mir nicht zuhören. Und könnt ihr mich bitte in Ruhe lassen? Der sagt, ab diesem Zeitpunkt hat das komische Geräusch aufgehört. Die haben ihm belauscht, zugehört, wollten genau wissen, was er erzählt. Aber wie gesagt, er wurde immer wieder reingelassen und hat einen wunderbaren Dienst getan. Und dann, nach diesen Einsätzen am Wochenende, ist er zurück nach Oxford, nach England und hat dann weiter unterrichtet. Und seine Kollegen, die wussten nicht, was hat ihr Kollege dann gemacht übers Wochenende. Und er sagt, ich habe das nicht breit getreten, war nicht unbedingt notwendig, dass jeder weiß, was ich mache. Er sagt, es war eine sehr anstrengende Zeit, aber er sagt, das war für ihn eine Berufung gewesen als Mensch Gottes und er hat das auch gerne gemacht. Und so ähnlich ist das auch hier zu verstehen, was Jesus sagt, was der Dienst des Heiligen Geistes sein wird, wenn er die Welt von der Gerechtigkeit überführen wird, nämlich die Gerechtigkeit, auf die es ankommt. Und das Interessante ist, Jesus setzt diese Gerechtigkeit, auf die es ankommt, im Zusammenhang mit seinem Weggehen. Das heißt, und das ist, wie ich das interpretiere oder verstehe, ich weiß nicht, ob ich recht habe, vielleicht hat ein anderes Verständnis. Hier geht es um die Gerechtigkeit, die besteht vor Gott, dem Vater. Es ist die Gerechtigkeit, die Jesus hatte, die nun aber auch ein Mensch, normaler Mensch, haben muss, um in den Himmel gehen zu können. Um das einfach in diesen schlichten Worten zu sagen. Es geht hier also nicht um irgendeine Gerechtigkeit, sondern um die Gerechtigkeit, die Jesus hatte und die ihn auch befähigte, in den Himmel zu gehen. Ja? Das ist der Standard, den Gott von jedem Menschen erwartet. Es ist die göttliche Gerechtigkeit und nicht weniger als das. Und die Frage ist natürlich, wie kriegt man diese Gerechtigkeit? Aber wir kommen nachher darauf, in unserer Predigt später. Mit dieser göttlichen Gerechtigkeit, ihr Lieben, ist es so eine Sache. Schaut einmal, ich komme wieder hier zurück zu dem Schächer am Kreuz. Was hat er denn mitzubringen gehabt? Gar nichts. Gar nichts. So, welche Gerechtigkeit hat er denn gehabt? Nur die Gerechtigkeit, mit der er dann doch von Jesus überkleidet wurde, die ihm die Fähigkeit gegeben hat, von Gott dem Vater auch bestehen zu können. Und das ist genau der Hinweis. Es ist eine Gerechtigkeit, die wir uns nicht kaufen können, die wir uns nicht erwerben können, selbst durch das vorbildhafteste Leben, das wir je leben können. Es ist eine Gerechtigkeit, mit der wir überkleidet werden. Es ist ein Geschenk. So erst, wenn ein Mensch zu Jesus kommt und für seine Sünde Buße tut und darum bittet, dass Jesus ihm vergibt und ihn reinigt, dann erst Eben durch diese Wiedergeburt werden wir mit der Gerechtigkeit Jesu Christi überkleidet. Und dann, und das ist auch ein Bild, was ich gebrauchen möchte, was sieht Gott, wenn er uns anschaut? Er sieht einen Sünder, wir sind nicht sündlos, aber er sieht uns durch diese Gerechtigkeit, dieses Kleid der Gerechtigkeit, mit der wir überkleidet sind. So, er sieht uns durch die Gerechtigkeit, die Christus für uns erworben hat und die Christus uns gibt, wenn wir uns zu ihm wenden. Das ist das, wie ich das erklären kann mit meinen Worten. Und darüber spricht die Bibel oft und nicht nur im Neuen Testament, interessanterweise auch im Alten Testament. Zum Beispiel Jesaja. Das ist Jesaja, lass mich mal gerade gucken, 61 Vers 10. Hier sagt Jesaja, meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Genau das Bild wird hier gebraucht von dem Propheten. Er sagt, meine Seele ist fröhlich in meinem Gott, denn er hat mir die Kleider des Heils angezogen und mich mit dem Mantel der Gerechtigkeit gekleidet. Und genau das Gleiche gilt auch für uns. Wir können diese Gerechtigkeit von uns aus nicht bewerkstelligen oder sie von jemandem kaufen, was immer. So überkleidet werden mit diesem Gewand, ja, ist ein sehr, sehr gutes und praktisches Beispiel. Das Gewand der Gerechtigkeit. Und das ist etwas, was nur Jesus uns geben kann, weil er selbst ein Gerechter war, weil er am Kreuz auf Golgatha gestorben ist und diese Gerechtigkeit praktisch für alle Menschen, die ihm vertrauen, erworben hat. Ich möchte eine Geschichte erzählen und die fand ich faszinierend. Ich versuche immer wieder zu den geistlichen Realitäten, die wir so finden in der Heiligen Schrift, Illustrationen zu finden. Ist nicht einfach. Heutzutage ist es einfacher natürlich mit dem Internet, aber trotzdem nicht einfach, dass es richtig alles passt. Manchmal passt es nicht, aber diese Geschichte passt sehr gut. Ein Bibellehrer mit dem Namen James Montgomery Boyce. Und er erzählte diese wahre Geschichte, die sich zugetragen hat im Zweiten Weltkrieg. Er sagte, es gab eine Gruppe von gefangenen Amerikanern in der deutschen Gefangenschaft. Und es wurde ihnen erlaubt, Hilfspakete zu erhalten. Ja, es war so ein bisschen locker gewesen. Und die haben Hilfspakete bekommen, die dann aus der Heimat gekommen sind, aus den Vereinigten Staaten. Und ihre Verwandten haben ihnen dann alles Mögliche geschickt, unter anderem auch das Monopoly-Spiel. Kennt ihr das Monopoly-Spiel? Und nicht nur eins, sondern mehrere, weil es so viele Gefangenen gab. So, damit die Soldaten sich die Zeit dann mit Monopoly-Spiel dort in der Gefangenschaft vertreiben soll. Naja, die Soldaten sind halt Soldaten, so ein bisschen raue Burschen. Und sie haben das Monopoly-Geld gebraucht, um Poker zu spielen. Ja? Und nicht nur das, dann war das Monopoly-Geld auf einmal die Währung in dem Lager gewesen. So, sie konnten sich mit Monopoly-Geld Zigaretten kaufen oder Kaugummi, was immer. Und wie das so ist, manche sind sehr gut beim Kartenspielen, beim Pokerspielen. Und da gab es auch einen, und der hat so ziemlich alles an Monopoly-Geld gewonnen. Ja, man sitzt jahrelang im Gefängnis, nicht im Gefängnis, im Lager, und dann spielt man Poker, und einer war so geschickt, der hat alles eingesammelt, das ganze Geld. So, und dann nach der Freilassung kam er wieder zurück nach Amerika und hat so einen Stapel Monopoly-Geld mit sich mitgebracht und ist damit zur Bank gegangen und wollte ein Konto damit eröffnen und das Geld einzahlen, weil er überzeugt war, dass das eine gängige Währung ist, eine echte Währung ist. Stellt euch mal vor, es ist eine wahre Geschichte, wir lachen drüber, aber dieser Mann anscheinend war doch so überzeugt, dass das Geld was wert ist, was der da gewonnen hat, Monopoly-Geld. Und so ähnlich ist es auch mit der menschlichen Gerechtigkeit. Wir sind überzeugt, lebend hier auf der Erde, wenn ich nur gut bin, wenn ich ehrlich bin, wenn ich sparsam bin, wenn ich keinen betrüge und. Dass all das, das Schlechte überwiegen wird, diese Gerechtigkeit, auf die ich dann hoffe, die wird mich in den Himmel bringen. Mit der werde ich vor Gott bestehen. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Die Menschen, die haben ein falsches System der Gerechtigkeit entwickelt und diese Gerechtigkeit hat vor Gott keine Gültigkeit. Und deshalb schließt der Bibellehrer Boyce schlussfolgernd. Er sagt, menschliche Gerechtigkeit ist wie Monopoly-Geld. Sie hat ihren Nutzen im Spiel, das wir Leben nennen. Aber sie hat keine echte Währung und hat vor Gott keine Bedeutung. So, und Jesus offenbart die wahre Gerechtigkeit. Durch sein Leben, durch sein Lehren und nur diese Gerechtigkeit, die Jesus uns zeigt, die Jesus selbst hatte, bringt uns in den Himmel, um diese schlichten Worte dann auch zu gebrauchen. Und das ist eben der Heilige Geist, ja, der einen Sünder überführt und diesem Sünder dann auch deutlich macht. You know, weißt du, mit der Gerechtigkeit, von der du denkst, dass sie gut ist. Und sie ist nicht schlecht. Es ist gut, dass man ehrlich ist. Es ist gut, dass man Leute nicht über den Tisch zieht. Dass man liebevoll ist. Es ist gut. Aber das reicht nicht aus, um in den Himmel einzugehen. Und das ist, was der Heilige Geist dann auch bewirkt im Leben des Menschen. Und wie tut er das? Oh, er tut das dadurch, dass wenn wir die Bibel lesen, und dann erkennen, ja, ich lebe schon ein nicht so schlechtes Leben, aber wenn ich das mein Leben mit dem Leben Jesu vergleiche, da komme ich nicht mit. Und das ist genau, was ich gesagt habe. Jedes Mal, wenn ich in unserer Gemeinde gesessen habe, in der Kirche gesessen habe und von der Sünde gesprochen worden ist, gepredigt worden ist, habe ich gesagt, mein Cousin Walter, das ist ein übler Bursche, der schlägt Leute zusammen, der ist richtig böse, der hat Sünde, der muss Buße tun. Ich bin gut. Ich bin gut. Und das hat mich davor abgehalten, ja, mit meiner Sünde zu Jesus zu kommen. Okay, ihr Lieben, lasst uns weitermachen. Es wird dann gesagt, der Heilige Geist drittens überführt die Welt vom Gericht. So, er überführt die Welt von Sünde, Gerechtigkeit, das dritte ist Gericht und dann sagt Jesus erklärend vom Gericht, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Absolut faszinierend, was Jesus hier sagt. Und wie gesagt, die Grammatik ist immer wichtig. Es ist wichtig für uns, wenn jemand zu uns kommt und sagt, wir haben eine Arbeit geleistet für diesen Menschen, sagen wir mal, wir haben eine Garage gebaut oder Fliesen gelegt. Und jemand kommt und sagt uns, und das ist Grammatik, ich werde dich bezahlen. Das ist nicht gut genug für uns. Die Arbeit ist geleistet, wir haben vorbezahlt für all die Geräte und für all die Materialien. Wir wollen hören, wenn er sagt, ich bezahle dich jetzt. Grammatik ist wichtig für uns. Und genauso hier. So, Jesus sagt, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist. Vergangenheit, Satan ist schon gerichtet. Und wir fragen uns, wo ist das denn passiert? Wo ist das geschehen? Und wenn wir die Schrift nachschlagen und sehen, dann sehen wir, ah, das ist auf Golgatha passiert. Ja, aber das, was Jesus hier sagt, geschieht doch oder ist gesagt, bevor Golgatha. So, wie kann er das sagen? Der Satan ist gerichtet. Und hier kommen wir zurück in das Verständnis, Jesus ist mehr als Mensch, Jesus ist Gott. Er versteht den Heilsplan Gottes, er kennt den Heilsplan Gottes, er weiß um Golgatha, er weiß um seine Rolle und deshalb kann er das in der Vergangenheit sagen, weil das schon fertig ist. Der Plan des Heils für die Menschheit ist schon fertig. Und wenn im Griechischen eben diese grammatische Form gebraucht wird, der Vergangenheit, die aber dann sich irgendwann in der Zukunft erfüllen muss, verstehen wir, es ist so felsenfest, es ist so sicher, da kann das, die Wahrheit kann nicht bewegt werden. So ist es. Und deshalb kann Jesus hier auch in der Vergangenheitsform sprechen, obwohl das, das Gericht Satans, erst am Kreuz auf Golgatha stattfinden wird. In der Schule, mein Lieblingsfach war in der Schule Geschichte. Oh, ich liebte Geschichte. Und besonders, wenn es um Kriegszüge ging, Schlachten ging, ich war fasziniert. Und wenn man in Russland aufgewachsen ist, ich bin ja in Russland aufgewachsen, dann wusste man Bescheid zum Beispiel über Borodino. Wisst ihr, was Borodino ist? Die Schlacht bei Borodino? Die zaristische Armee Russlands stand Napoleon und seiner Armada gegenüber. Und wir mussten sogar ein Gedicht auswendig lernen von einem der bedeutendsten russischen Dichter, Michail Lermontow. Und stellt euch vor, 50 Jahre später, das ist schon 50 Jahre her, kann ich noch den Anfang des Gedichtes, wir mussten es auswendig lernen, in Russisch aufsagen. Manche von euch kennen das vielleicht auch. Скажи-ка, дядя, ведь не даром, Москва спаленная пожаром, Franzosu Adanabala. Hervorragendes Gericht. Lermontow war eine Kapazität, das war Wahnsinn. Genau wie Puschkin. Wie auch immer, ich habe sehr gerne über Schlachten gelesen, auch Alexander der Große, als er gegen die Perser angegangen ist, über die Schlachten dann in Griechenland, die in Griechenland hunderte Jahre von später stattgefunden haben, auch gegen die Perser. So, es gibt viele Schlachten in der Menschheitsgeschichte, die wir lernen können, auch in der Schule. Aber von der größten aller Schlachten haben wir in der Schule nie gehört, nie gelernt. Habe ich nie gehört. Golgatha. Golgatha. Von Anfang an war klar, wer der Sieger sein wird. Und trotzdem war das ein Kampf gewesen. Und ich will uns etwas lesen aus Hebräer 2, 14 bis 15. Hier wird uns das Ganze erklärt. Im Zusammenhang dieser Schlacht auf Golgatha. Es wird gesagt, weil nun aber alle diese Kinder Geschöpfe aus Fleisch und Blut sind, ist auch er, Jesus, die zweite Person der Dreieinigkeit, ein Mensch von Fleisch und Blut geworden, Inkarnation. So konnte er durch den Tod, nur so, weil er Fleisch und Blut geworden ist, Gottes Sohn und Menschensohn, so konnte er durch den Tod den entmachten, das ist die Schlacht, der mit Hilfe des Todes seine Macht ausübt, nämlich den Teufel, und konnte die, deren ganzes Leben von der Angst vor dem Tod beherrscht war, aus ihrer Sklaverei befreien. Ihr Lieben, die größte Angst des Menschen vor all den anderen Ängsten, die man sonst hat, ist die Angst vor dem Tod. Und das hat damit zu tun, dass jeder Mensch, und das ist auch, worauf uns die Heilige Schrift aufmerksam macht, jeder Mensch hat diese bestimmte Ahnung in sich, ein bestimmtes Verständnis, Gewissheit, die er mit sich herumschleppt, dass nach dem Tod es doch weitergeht. Und das, was den natürlichen Menschen erwartet nach dem Tod, ist nichts Angenehmes. Das schreckt ihn. Und so versucht er sich, alles Mögliche einzureden. Es gibt keinen Gott. Es wird keine Verantwortung geben, aber es wird. Die Heilige Schrift sagt das. Und dieses Verständnis wurde von Gott selbst in unser Herz hineingebaut, sage ich mal, damit wir doch bestimmte lebenswichtige Fragen stellen. Und der Mensch verneint das Ganze, der natürliche Mensch versucht es zu verneinen. Andere lenken sich ab durch Drogen, durch was immer, Hobbys, damit man ja nicht zum Nachdenken kommt. Aber die Angst vor dem Tod ist echt. Diese Angst vor dem Tod ist wie eine Kette, die einen einengt. Und der Satan hält diese Kette an seiner Hand. Er ist der Fürst dieser Welt, sagt uns die Heilige Schrift. Aber wisst ihr, das muss er nicht sein. Er muss nicht uns an der Kette halten, aufgrund dessen, dass wir Angst haben vorm Sterben. Warum? Weil auf Golgatha alles schon erledigt ist. Satan ist schon ein Besiegter. Aber eben erst dann, wenn wir uns Jesus zuwenden mit unserer Sünde, wenn wir Buße tun, erst dann, wenn Jesus uns vergibt und uns annimmt, dann sind wir dem Sieger zugestellt. Und dann brauchen wir auch keine Angst zu haben vor dem Tod. Und das ist genau, was der Heilige Geist eben bewerkstelligt. Ja, er überführt den Weltmenschen genau darin, dass er versteht, der Satan ist schon gerichtet. Und das hat jeder von euch erlebt, der bewusst diese Wiedergeburt erlebt hat. Was für eine Befreiung das ist, wenn man sich Jesus anvertraut und weiß, Jesus nimmt einem die Schuldenlast ab. Er befreit einen. Ich darf als ein Befreiter in dieser Welt leben. Jeder von euch, der das erlebt hat, der weiß ganz genau, wovon ich rede. Und am bedeutendsten wird es, und das ist meine persönliche Erfahrung, am bedeutendsten wird es besonders an einem Sterbebett, wenn man sieht, wie ein Christ, wiedergeborener Christ stirbt und ein Ungläubiger stirbt. Ein Mensch, der zu Jesus gehört, stirbt ganz anders als ein solcher, der Jesus mit seinem Mund und mit seinem Leben verleugnet. In Paul Gerhards Lied »O Haupt voll Blut und Wunden« lesen wir von einem Gebet eigentlich in der letzten Strophe. Und dieses Gebet möchte ich uns vorlesen zum Ende unserer Predigt. Er dichtet, Paul Gerhard war auch eine Kapazität ohnegleichen. Ich denke, das Lied hat 6 Strophen, 7 Strophen. Unwahrscheinlich. Er dichtet, erscheine mir zum Schilde. So ist es ein Gebet. Er betet hier zu Gott. Zum Trost in meinem Tod. Und lass mich sehen dein Bilde in deiner Kreuzesnot, Jesus. Da will ich nach dir blicken. Da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Und dann schreibt er, wer so stirbt, der stirbt wohl. Und ihr Lieben, das genau wird die Realität sein, wenn wir Jesus lieben und für ihn leben. Er wird uns in der schwersten Stunde unseres Lebens, in unserem Tod, genau das sein, Schild und Trost. Nur wer so stirbt, mit Jesus, der stirbt wohl. Und das ist eben das Werk des Heiligen Geistes, den Menschen dahin zu bringen, dass er genau das versteht. Ich kann schimpfen, ich kann meinen Finger heben, ich kann gegen die Welt angehen, gegen das Übel der Welt, gegen die korrupten Politiker. Das wird nichts bringen, es sei denn, dass der Heilige Geist kommt und im Herzen der Menschen wirkt. Und das ist etwas, was ich nicht erklären kann. Das ist etwas Übernatürliches, was aber jeder von euch hoffentlich auch erlebt hat, als der Heilige Geist ihn überführt hat und zu Jesus gebracht hat. So, Jesus sagt, der Heilige Geist überführt die Welt von der Sünde, von der Gerechtigkeit und von dem Gericht. Wollen wir darum beten, dass auch am heutigen Sonntag der Heilige Geist genau das tut im Herzen eines Sünders, die das Evangelium, das Wort Gottes, hören. Amen.